kennt ihr dieses Gefühl? Du bist bei jemandem das erste Mal zu Hause. So, du kommst so rein in die Tür, guckst dich so um, Also der erste Moment, wenn ich in einer fremden Wohnung bin, ich fange mal ein bisschen an zu scannen. Okay. Also, man darf ja nicht hochheben, ne? Aber man guckt so ein bisschen, okay, da geht's zur Toilette, ja, mhm. Wohnzimmer, ja, ach, schönes Wohnzimmer, Sofa, Leder, wow, cool, ja, und Socke, schnell zumachen, gefällt mir hier bei dir, schön dein Wohnzimmer mal so ein bisschen zu sehen, und wenn man da rausguckt aus dem Fenster, schöner Ausblick, ja, ganz toller Garten, ja. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Doch, ja, das würde ich mir auch wünschen, so einen Garten. Doch, ja. So in ein Wohnzimmer reinzugucken, das lässt man ja nicht jeden. Ne? Also vor allem nicht spontan. Das ist nochmal ein Level weiter, wenn du spontan bei jemandem zu Besuch bist. So, dann denkst du auf einmal Gegenstände, die waren vorher nicht da. Was liegt da rum? Nicht nur der Socke, da liegen ja noch andere Sachen. Vielleicht noch die Näharbeiten. War gerade noch dran am Arbeiten. Das hat ihn offensichtlich beschäftigt. An der anderen Ecke, bei jemand anders, da steht ein 3D-Drucker auf dem Boden. Der läuft noch. Krass, ja, da ist er schwer beschäftigt, gerade mit seinem 3D-Drucker. Ist ihm wohl wichtig. Bei wieder jemand anders, da steht da vielleicht noch die Marmelade rum. Weiß nicht, so Herbstzeit, Sommerzeit, da kürzt sowas da rein. Je nachdem, wie du so drauf bist, sagst du aber auch, ich will gar nicht, dass Leute mich besuchen. Weil das ist so viel Stress. Ich muss ja immer alles aufräumen, alles hin und her wegmachen. Das kostet mich so viel Arbeit, dass jemand zu Besuch kommt in mein Wohnzimmer. Dann könnte er nachher ja noch sehen, wie ich wirklich bin. Das könnte ich verstehen. Bisschen übertrieben, bei den Theologen gibt es den Spruch, um die Theologen zu ärgern, zeig mir dein Bücherregal und ich sag dir, welche Theologie du hast. Und deswegen immer, wenn ein Theologe kommt, dann macht man den Bücherschrank so ein bisschen zu, oder stellt die richtigen Bücher hin, darf schon mal gucken. Bisschen übertrieben, ich weiß, aber hat einen wahren Kern. An dem, was in der Wohnung, in dem Inneren von uns auch so rumsteht und rumliegt, vielleicht auch zu einem Moment, wo nicht aufgeräumt ist, erkennt man schon auch ein Stück weit, was einem wichtig ist. Was einen gerade beschäftigt, was gerade auf der Tagesordnung liegt, wofür man sein Geld ausgibt, was gerade Priorität hat. Und jemand in sein Wohnzimmer hineinzulassen, ist darum auch ein Stück weit intim. Lässt man nicht jeden rein. Und deswegen verstehe ich auch, wenn jemand sagt, das will ich nicht. Es ist schon ein Privileg, bei jemandem in sein Wohnzimmer zu dürfen, wenn da ihn jemand reinlässt. Dann öffnet er dir ein Stück weit sein Leben. Er lässt dich rein. Du darfst reinschauen und der andere zeigt dir, womit er sich gerade beschäftigt. In den kommenden Sonntagen wollen wir euch einladen. Einladen ins Wohnzimmer. Wir haben das hier, der Topf hat das super dekoriert. Hey, du bist der Hammer. Du bist ein Dekotyp ab jetzt. Ja? Wirklich, ja, super, sehr gut. Wir wollen euch einladen, symbolisch, ins Wohnzimmer. Und zwar in das Umfeld einer biblischen Person, in das Wohnzimmer einer biblischen Person, von der wir unglaublich viel lernen können. Die gucken wir uns so ein bisschen an. Die Person kommt ungefähr 23 Mal im Neuen Testament vor und wird uns durchweg als ein großes Vorbild beschrieben. Sein eigentlicher Name, den haben wir hier bei uns auch, aber es ist jemand anders in der Bibel, das ist Josef. Josef wird in der Bibel genannt, aber ich wette, du kennst ihn unter seinem Spitznamen. Barnabas. Josef Barnabas. Und ich würde die Haltung, die du jetzt einnimmst, ein bisschen bei dir lassen. Es liegt an dir, ob du sagst, ich setze mich jetzt so ein bisschen in die Couch und ich gucke mir den Typen mal von der Ferne an, den Barnabas. Ja, also das hätte ich auch gern, aber ist ja nicht mein Wohnzimmer. Oder aber die Haltung, wenn du wirklich ein Vorbild bist, Barnabas, dann will ich mal mit der Brille auf dich gucken. Das ist vielleicht herausfordernd, was du so tust, aber ich will vielleicht von dir lernen. Ich will so eine Mentorenbrille. Das ist wie so ein Mentor, jemand, den ich angucken möchte, der interessant ist, aber auf einer positiven Art. Und wir lesen gleich zusammen, wenn du die Bibel dabei hast, darfst du gerne schon aufschlagen. Jawohl, wir blicken, aha, meine Knöpfe vergessen, ins 20. Apostelgeschichte 4, Vers 36 bis 37 lesen wir gleich. Wer eine Bibel hat, schlagt gerne schon mal nebenher auf. Und wir machen das so, wir schauen uns erst den Barnabas an. Das ist die erste Bibelstelle, in der Barnabas genannt wird. Da wurde uns vorgestellt. Und dann gucken wir mit der Lupe so ein bisschen die Socken von deinem Wohnzimmer an. So ein bisschen die Umgebung, wir scannen so ein bisschen. Was liegt denn da rum? Was beschäftigt ihn? Und wie in jedem Wohnzimmer könnte es sein, dass du was findest, wo du sagst, oh, das gefällt mir nicht. Lasst uns das einfach mal stehen lassen und uns angucken. Apostelgeschichte 4, Abvers 36. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das ist das erste Mal, wo Barnabas uns in der Bibel begegnet. Noch an 23 weiteren Stellen kommt er, wie gesagt, vor. Nee, an 22 weiteren, 23 in Summe. Erstmal zu Josef, Barnabas. Wir stehen so ein bisschen an der Türschwelle, da wo ich vorher stand, und gucken mal uns diesen Menschen so ein bisschen kurz an. Da heißt es, und es wird mit Absicht hier genannt, er war ein Levit. Levit, das bedeutet, er war aus einem der 12 Stämme, also ein Jude. Und wenn Lukas das hier sagt, dann schwingt da immer so ein bisschen was mit. Kennt ihr das, so eine Kiste? Früher so, der Ständler, da ist immer so ein bisschen was mitgeschwungen. So, ne? Und hier ist so, der Levit. Okay? Da schwingt mit, das ist einer von der wohlhabenden Sorte. Das ist einer von, eher von der Oberschicht. Einer, der hat ein Masterstudium, so, ne? Vielleicht ein Doktor. Der hat in der Regel auch genug Geld. So, ist kein Einfallspinsel, der weiß, wovon er redet. Und gleichzeitig, in der Aufzählung, ist er nicht von hier, da heißt es, er ist aus Zypern. Zypern, das ist eine griechische Insel, das bedeutet, er war nicht von hier. Der griechische Kultur, so hellenistische Kultur, die hat anders getickt, die waren anders drauf. Zudem waren die auch noch römisch besetzt, das heißt, die waren doppelt komisch drauf. So, es war so ein Neigschmeckter, Kölnschöneucher, weißt du, ein bisschen von aus. So. Und gerade ihn, ich weiß nicht warum ihn, aber gerade ihn nimmt Lukas raus und stellt ihn da so ein bisschen hin als Vorbild und sagt, den gucken wir uns mal an in Apostelgeschichte. Also gut, wenn du jetzt nicht aus Süddeutschland kommst, dann kannst du dich vielleicht mit Barnabas identifizieren, dann bist du auch so einer hier bei uns. Richtig cool, dass du da bist. Vielleicht bist du auch so ein Vorbild. Der eigentliche Name von Barnabas ist, wie gesagt, Josef. Aber das ist nur sein eigentlicher Name, der wird durchweg mit seinem Spitznamen genannt und den haben ihm die Ältesten, die Apostel, gegeben. Das war der Spitzname, den die verwendet haben. Und darum, weil es so viele Josefs gab, Josef war damals so ein Standardname, sage ich mal, den gab es öfters, und dann haben die immer so Beinamen beigefügt. So, wir haben das ja bei uns auch, ne? Wenn ich jetzt sage Ulmer, weiß man nicht, wer gemeint ist. So, wenn ich sage Lädle, ist klar. Oder wenn ich Banane-Ulmer sage, weiß man auch, wer gemeint ist. So, ne? Aber es gibt immer so einen Beinamen. So, ja? Und meistens hat dieser Beiname etwas mit dem Leben der Person zu tun gehabt. Und hier heißt es Barnabas, der Sohn des Trostes oder der Tröster, in der Hoffnung für alle steht hier, der anderen Mut macht. Oder man könnte auch übersetzen, bedeutet das Gleiche, der Ermutiger. Barnabas, der Ermutiger. Sohn des Trostes. Barnabas war also jemand, dem die Apostel, die Ältesten gesagt haben, Alter, du bist so ein Ermutiger. Hey, du bist so ein Ermutiger. Du hast so drauf, die Menschen immer wieder zu ermutigen. Hey, das zeichnet dich aus. Ah, hi, Barnabas, der Ermutiger. Ach, der Ermutiger ist da, wie schön. Das hat ihn ausgemacht. Ermutiger, das sind Menschen, die hat man gerne in seiner Nähe. Die hast du gerne bei dir. Weil sie eben nicht die ganze Zeit von sich reden und ihre Geschichte erzählen, was sie im Urlaub gemacht haben, was sie gerade nervt, was wieder doof ist, sondern das sind Menschen, die ermutigen andere, weil sie andere sehen, weil sie nachfragen, sind interessiert, sie wissen, was du brauchst, sie wissen so genau, was du brauchst, dass sie dir überlegen, wie können sie dir ermutigen, wie können sie dir helfen, was brauchst du gerade in der Situation. Und wir lesen hier, dass Barnabas nicht unbedingt mit vielen Worten ermutigt hat, vielleicht hat er das, kann ich mir gut vorstellen, aber steht nicht da, sondern er war ein Ermutiger, indem er seinen Acker verkauft hat. So. Weil er wusste, es gibt Menschen, denen ich damit helfen kann. Als ich das gelesen hatte, hatte ich in mir so zwei Reaktionen, so ein Zwiespalt. Zwischen, auf der einen Seite, boah, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ganz persönlich, mein Vertrauen so arg da reinhängen, dass ich sage, ach, Klamotten und Kleidung und Essen habe ich, der Rest, Gott nimm. So, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite habe ich so diese überhöhte Selbsteinschätzung, die zu mir sagt, oh, ich glaube, ich könnte schon. Also wenn ich einen Acker hätte, habe ich aber zum Glück nicht. Aber ich könnte schon. So. Und dann habe ich diese Woche bei uns in der Familienandacht, die wir am Mittagessen immer lesen, prompt die Geschichte von dem Landwirt gelesen, die genau zu mir dann hineingesprochen hat. Da ist von einem Landwirt die Rede, der seine bescheidenen Verhältnisse als Begründung hochhält, warum er keinen Cent für die Gemeinde geben kann. Und eines Tages besucht ihn der Pastor. So, ne? Und er sagt zu ihm, Hans, also der Bauer heißt Hans, Hans, stell dir mal vor, du hättest zwei Höfe. Wärst du bereit, einen davon Gott zu geben? Da sagt er, na, wenn ich zwei Höfe hätte, ja klar, dann würde ich auch Gott einen geben dafür. Klar. Da fragt er weiter, Hans, angenommen, Gott wird dir eine Million geben, 1 Million Euro. Kennt ihr das? Gott, wenn du mich beim Lotto gewinnen lässt. So. Ja. Hey, angenommen, ich hätte, du hättest 1 Million. Würdest du dann die Hälfte davon Gott geben? Also wenn ich 1 Million hätte, na klar, dann würde ich Gott die Hälfte geben, klar. Da kommt die letzte Frage vom Pastor und fragt er, Hans, wenn du 2 Schweine hättest, würdest du Gott dann 1 davon hergeben? Und Hans fängt an zu schlucken. Das ist unfair! Du weißt ganz genau, dass ich 2 Schweine habe. So, das haben wir in der Familienandacht gelesen. Und der Barnabas, der steht für mich im krassen Kontrast zu diesem Bauern. Er ist nicht nur ein Schwätzer, sondern ein echter Mutiger, und zwar ganz praktisch. Er schaut hin und gibt von dem ab, was er hat, von seinem Acker, verkauft ihn. Josef verkauft seinen Acker, lesen wir hier, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte es den Aposteln zu Füßen. Zu Füßen legen, das wird man heute übersetzen mit Spende, Unterschrift, wo am nötigsten. So. Gibt es ihnen mit und sagt, hey, da wo er es braucht, da wo es Leute brauchen. Und die Apostel, die haben das gewissenhaft eingesammelt und haben es an die Leute weiterverteilt, die es gebraucht haben. Wisst ihr, was mir auffällt an dieser Beschreibung von Barnabas, von wie ich ihn so kennenlerne hier in seinem Wohnzimmer? Er war ein Ermutiger, aber ich habe nicht gelesen, wie viel er zu Leuten geredet hat. Auch nicht, was er alles gesagt hat, es steht alles nicht da, sondern ich lese nur, was er getan hat. Bestimmt hat er auch zu seinen Mitchristen gesagt, boah, es tut mir so leid, was dir da passiert, hey, und das mit deinem Schicksal, das finde ich echt schlimm. Bestimmt, aber davon lesen wir hier nichts. Er war ein Ermutiger, ein tatkräftiger Ermutiger, weil er ganz konkret den Menschen geholfen hat. Ich habe so an meinen Sohn denken müssen, wenn der ein Handballspiel hat, dann gibt es 2 Arten, wie ich ihn ermutigen kann. So. Variante 1, und der ist mir nicht böse, ich sage, hey, das wird bestimmt ein gutes Spiel, viel Spaß, geh mal hin und so. Und danach höre ich mir das Ergebnis an. Das ist super, das wäre so ein normaler Papa, Standard. So. Aber dann gibt es auch die Papas, und das bin ich nicht immer, die dann hinstehen und dann, ja, du schaffst das im Stadion, mit Brüllen und du rein, die an der Fußlinie stehen und bis zum Schluss durchschreien, so, wo du einen Tinnitus danach hast. So Ermutiger mit bei Heart, so, boah. So 2 Arten von Papas. Das eine macht mich zum normalen Papa, das andere macht mich zu einem crazy Ermutiger. Oder wenn du schon mal eine Krise hattest oder vielleicht gerade mitten in einer drin steckst, dann überleg mal zurück, was waren die Dinge, was waren die Menschen, die mich wirklich ermutigt haben, die eine echte Ermutigung waren, wenn dich irgendwas erschüttert oder aus der Bahn geworfen hat. Hey, dann ist so schön zu wissen, dass andere mitleiden, aber wie viel ermutigender ist es, wenn jemand persönlich vorbeikommt, wenn jemand da ist, wenn jemand nachfragt und wenn jemand ganz konkret anbietet, hey, du, kann ich für dich heute einkaufen gehen? Kann ich auf deine Kinder aufpassen? Ich fahre morgen dich hin zu dem Termin, ich nehme dich mit. Was für eine Ermutigung. Versteht ihr, was ich meine? Ich will von diesem Barnabas lernen, was für ein tatkräftiger Ermutiger er war. Und das ist so, wie ich ihn hier treffe. Die Frage ist, Wie lernt man sowas? Wie lernt man, ein tatkräftiger Ermutiger zu werden? Wie geht das überhaupt? Denn mein Kopf, der sagt, oh, das will ich. Ja, doch, ich wäre schon gern so ein Ermutiger. Aber mein Herz sagt so oft, ist so oft ich-bezogen und ganz ehrlich, manchmal auch geizig. Hä, du musst auf dich selber achten, pass auf. Aber wenn du zu viel spendest, dann hast du nachher selber nichts mehr im Alter. Oder es gibt noch andere, die haben eh mehr, die können auch was geben. So. Ich weiß nicht, ob ihr die Gedanken kennt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der so denkt. Und dann sitze ich jetzt hier im Wohnzimmer von Barnabas und frage mich, wie kann ich ein so schönes Herz bekommen wie du, Barnabas? Wow! Und ich entdecke eine Sache, die zieht sich bei ihm durch. Das ist, wenn du so willst, der Schlüssel, wenn ich mir dieses Wohnzimmer angucke, so die verschiedenen Gegenstände, so die verschiedenen Sachen. Das Erste und das Wichtigste ist, Liebe ist der Schlüssel von Barnabas. Lasst mich das kurz erklären. Der Grund, warum Barnabas all das tut, ist ganz einfach. Sein Herz ist voller Liebe für die Menschen, denen er das Geld gibt, für die es da ist. Wenn du eine Sache wirklich liebst, dann investierst du. Also wenn du ein Auto hast, kennt ihr so die Leute, die ihren Porsche jede Woche wachsen? Oder, okay, einmal im Monat, aber jede Woche putzen. Oh, Liebe, schönes Auto. So. Wenn du jemanden wirklich liebst oder eine Sache wirklich liebst, dann investierst du. Wenn du einen Menschen wirklich liebst, dann redest du mit ihm, dann fragst du nach, hey, was beschäftigt dich? Und meistens sind es dann oft auch mehr als Worte. Dann kommen Taten, wie groß, die zeigen, wie groß deine Liebe wirklich ist. Und wenn man in die Bibel guckt, dann stellen wir fest, Jesus hat nie gelehrt, und das ist wichtig hier mal festzuhalten, dass wir unsere Äcker verkaufen müssten. Das steht nicht in der Bibel. Er hat auch nicht gesagt, wenn du 5 Häuser hast, verkaufe 3 oder sowas. Das steht da nicht da. Das wäre eine Irrlehre, wenn man sowas behauptet. Oder dass es einen gewissen Betrag XY geben muss und ein guter Christ, der muss diesen Betrag immer jeden Monat spenden. Sonst so. Das steht nicht da, weil es nicht stimmt. Manchmal hört man davon so, 10% Spenden muss man machen. Ich glaube, das ist ein wertvoller Betrag, hat viele andere Gründe, aber das ist keine Verpflichtung, die in der Bibel steht, nur dann bist du ein Christ, wenn du 10% spendest. Das stimmt nicht. Ich glaube, es ist eine gute Vorgabe, aber das hat ganz andere Gründe. Was Jesus aber sagt ist, ihr sollt tatkräftig lieben. Tatkräftig lieben. Liebe ist der Schlüssel. Und wisst ihr, wir haben diesen Schlüssel selber in der Hand. Wir haben diesen Schlüssel in der Hand. Es ist sogar umgekehrt, je mehr wir unser Herz verschließen, desto weniger Liebe wird in uns sein. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Wenn wir nur ein paar Verse nach vorne springen, dann lesen wir, dass die Christen in Jerusalem von dieser Liebe untereinander geradezu, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, geradezu sprühen. Es war nicht nur der Barnabas, sondern das ist quasi, der erzählt so von der Textstruktur, ach, die Christen, haben sich alle untereinander mega lieb gehabt. Die waren eine Einheit, die waren ein Herz und eine Seele. Die haben sich lieb gehabt und haben füreinander sind sie eingestanden. Und ein Beispiel davon, das ist der Barnabas. Und danach heißt es, und ein Negativbeispiel sind Hananias und Sapphira, die haben auch. Also ist das so ungefähr so die Struktur, die da hintereinander passt. Und das, was Barnabas hier tut, das ist nur eine Folge davon, dass er die Menschen lieb hat. Hier heißt es, ein Teil davon, wer aber irdischen Besitz hat, das ist alles zu viel, kommt gleich noch. Das hier war's. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Der eigentliche Schlüssel für dieses Herz, was Barnabas hat, ist seine Liebe zu den Menschen. Und er ist nicht allein, die ganze Gemeinde tickt so. Ich würde sogar sagen, dass Jesus sagt, es ist das Erkennungsmerkmal für uns Christen. Ist es euch aufgefallen? Was sagt Jesus, woran erkennst du einen Christen? 10%. Nee, steht nicht da. Woran erkennst du einen Christen? Der geht in den Gottesdienst jeden Sonntag. Quatsch, steht auch nicht da. Woran erkennst du einen Christen? Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Nein, steht auch nicht da. Sondern steht da, an der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe untereinander. Worauf es wirklich ankommt, ist auf die Liebe untereinander, denn sie ist der Schlüssel. Sie ist der Schlüssel zum Ganzen. Das Tragische ist, auch für mich als geiziger Schwabe, Ich finde die Antwort nicht viel besser. Denn wenn hier steht, die Liebe ist der Schlüssel, dann ist es fast noch schlimmer. Fast noch schlimmer, als wenn da stehen würde, 10% sind Pflicht. Liebe ist nämlich ohne Grenze. Das ist ein Problem für mich als Schwab, ich gebe es zu. Denn man sieht hier, bei den ersten Christen, die haben keine Grenze gezogen, gesagt, das ist meins, das ist deins, sondern sie haben gesagt, wir lieben. Punkt. Paulus, der formuliert es im ersten Johannesbrief so. Er sagt, hieran haben wir die Liebe von Jesus erkannt. Wir haben Jesu Liebe daran erkannt. Woran wissen wir, dass er uns liebt? Daran, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Daran erkennst du, dass Jesus uns liebt. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt, Schlüssel, sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also ich denke nur so, danke Paulus, das wollte ich nicht hören. Weißt du, die Argumentation müsst ihr mal verstehen. Er sagt erstens, woran erkennst du, dass Jesus dich liebt? Indem, weil er für dich gestorben ist. Hat sein Leben gegeben für dich. Und dann sagt er, und was heißt das? Was bist du deswegen schuldig? Du bist schuldig, nicht 10% zu geben, sondern dein Leben zu geben für deine Brüder. Boah, Paulus, das war, ich habe gedacht weniger. Ich dachte, Liebe ist einfacher. Aber ist es nicht. Und dann frage ich mich, kann ich Gottes Liebe verspielen? Und er antwortet mit einer Frage. Er sagt nicht, ja, du kannst, sondern hier steht, wie könnte die Liebe Gottes in dir bleiben, wenn du dein Herz abschließt, wenn du den Schlüssel, die Liebe ist der Schlüssel, wenn du dein, ich habe einen Schlüssel ja dabei, vergessen. Ha, das ist der Schlüssel. In meiner Dinge. Jetzt sind zwei Schlüssel. So. Schlüssel. Die Liebe ist der Schlüssel. Wenn du kannst, du hast diesen Schlüssel in deiner Hand und du kannst sagen, ich schließe mein Herz ab. Und er sagt hier eine Frage. Wenn du aber dein Herz abschließt, wie kann die Liebe Gottes in dir bleiben? Wie soll das möglich sein? Wenn wir uns Barnabas anschauen, dann sehen wir diese Liebe für seine Brüder und Schwestern bei ihm durchschlagen. Du kannst dich nicht in das Wohnzimmer von Barnabas reinsetzen, ohne zu merken, wie sehr er seine Geschwister liebt. Was muss das für eine Gemeinde gewesen sein? Barnabas, der voller Liebe ist für seine Brüder und Schwestern. Liebe ist der Schlüssel. Es gäbe zu diesem Text, glaube ich, einiges zu sagen, aber ich will euch zuliebe einen Schlusspunkt machen und eine wichtige Erwähnung hinten raushauen. Nämlich die große Frage, die ich mir gestellt habe, muss ich alles verkaufen, um Christ bleiben zu können? Was ist, wenn ich einen Acker habe? Oder zwei Schweine? Weiß nicht. Was ist die Erwartung? Muss ich wirklich alles verkaufen? Was ist, wenn ich zu wenig gespendet habe? Die Antwort ist, nee. Nee. Wisst ihr, Gott misst nicht in der Währung der Höhe, wie hoch die Gabe ist, sondern er misst an der Tiefe deines Vertrauens zu ihm. Wenn man diesen kurzen Abschnitt liest, gerade hier, dann könnte auch so ein bisschen der Eindruck entstehen, den will ich hier noch entgegenwirken, das war ein christlicher Kommunismus damals. So, jeder muss alles verkaufen, gehört alles rein in die große Stube, aber das ist totaler Blödsinn. Direkt nach diesem Abschnitt von dem Barnabas lesen wir von Hananias und Sapphira. Hananias und Sapphira sind das Gegenbeispiel und die machen ein bisschen deutlich, was der Unterschied ist, was Barnabas auszeichnet. Hananias ist auch großzügig, er spendet, aber sein Herz ist ein anderes. Er spendet, um groß rauszukommen. Dass die Gemeinde denkt, boah, das ist toll, dass der so viel gespendet hat. Das ist seine Motivation. Und deswegen sagt er auch, ja klar, ich habe alles gespendet. Dabei hat er nur die Hälfte hergegeben. Aber sein Herz zeigt ihm, eigentlich war ihm die Achtung der Menschen wichtiger. Und der Petrus, der fragt den Hananias dann, also er fragt ihn hier, Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herzen so breit machen können? Warum? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Erlös des Grundstücks für dich behalten? Du hättest das Grundstück nicht verkaufen müssen, darum ging es nicht. Und was du mit dem Erlös machst, also nachdem du verkauft hast, auch das war deine Sache, das gibt keine Pflicht, das herzugeben. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? zu hoffen, dass die Menschen groß von dir denken, wenn du viel gibst. Steht nicht da, aber das ist damit gemeint. Es gab damals wie heute keinen Spendenzwang. Es war, glaube ich, kein christlicher Kommunismus, wo jeder was geben musste. Aber Petrus macht eine Sache ganz klar: Du hättest nicht verkaufen müssen, du hättest die Spende auch behalten können. Das war deine freie Entscheidung. Aber so zu tun, als wärst du großzügig, hey, klar, bin überall dabei. Aber in Wirklichkeit geht es dir nur darum, dass die Leute dich sehen, um dein Herz. Das zeigt was über dein Herz. Ich glaube, dieses Gegenbeispiel steht mit Absicht genau dahinter. Genau hinter diesem positiven Beispiel von Barnabas und zeigt uns diesen Unterschied. Das Entscheidende ist, woran dein Herz hängt. Wisst ihr, Gott schaut immer aufs Herz. Er schaut immer hinein, er schaut tiefer. Und darum ist die Liebe der Schlüssel. Der Schlüssel, um die Liebe Gottes hineinzulassen. Aber wisst ihr, was ich fatal finde? Es ist auch der Schlüssel, um Gottes Liebe auszuschließen. Es ist auch der Schlüssel, um Gottes Liebe auszuschließen. Sagen, ich verschließe mein Herz. Aber das liegt an uns. Es geht Gott aber nie um den Betrag. Es geht nie um die Leistung, die wir erbringen müssten, sondern es geht ihm immer darum, an erster Stelle zu stehen. Hananias, den ging es um sich und sein Ansehen. Barnabas, der wollte Gott an erste Stelle setzen. Der hat die Menschen so sehr geliebt, dass er gesagt hat, aber gerne gebe ich einen Acker dafür. Gott möchte, dass er an erster Stelle in deinem Leben steht. Könnt ihr euch diese Gemeinde vorstellen, in der Barnabas da gelebt hat? Eine liebende Gemeinschaft und Barnabas ein Teil davon. Eine Liebe, die so groß war, dass sie gesagt haben, hey, das alles, was hinten reinkommt, ist mir unwichtig. Der Daniel hat es letzte Woche so gut gebracht. Warte da, mit dem Bild von überall liegt Silber rum. Aber das Silber lässt man liegen, wenn da auch Goldbrocken dazwischen liegen. Und ich lasse die Goldbrocken liegen, wenn da Diamanten dazwischen liegen, wenn ich nur eins tragen kann. Und Barnabas, dem ging es genau hier so. Er hat gesagt, die Menschen, ich liebe diese Menschen so sehr, ich liebe Jesus so sehr, dass mein Besitz, den kann ich liegen lassen. Der ist mir nicht so wichtig. Die Priorität ist viel weiter unten. Ich habe keine Ahnung, ob das dich triggert heute. Ist so ein Thema, wir Schwaben tun uns manchmal mit Geld ein bisschen schwer. Und wenn das so ein Thema ist, was dich triggert, dann spricht es dir vielleicht auch aus dem Herzen. Und dann will ich dich einladen. Einladen, in der nächsten Minute mit Gott darüber, über zwei Fragen ins Gespräch zu kommen. Zwei Fragen, die so eine halbe Minute, Minute ihm hinzuhalten und sagen, Herr Jesus, was möchtest du von mir? Wenn Liebe der Schlüssel ist, dann ist die Frage, wen fordert mich Jesus auf, tatkräftig zu lieben diese Woche? Gott, wo gibt es jemanden, der ist hier in der Gemeinde, hier bei uns, hier in deiner Umgebung, den hast du mir hingestellt. Und wie kann ich diese Menschen tatkräftig lieben? Und mach's konkret. Und das Zweite, ganz ehrlich, im Herzen, wo fällt es mir schwer, Gott so ganz zu vertrauen, dass ich ihn an die erste Stelle setzen möchte? Vielleicht gibt es da so ein Ding, wo du sagst, boah, an der Stelle, den Acker, nee, das kann ich nicht. Was sind die Dinge? Und sprich darüber mit Gott, halt's ihm hin. Und wisst ihr, aus genau dem Grund feiern wir gleich das Abendmahl. Ich freue mich nachher richtig drauf. Wenn wir vor Gott kommen und uns erinnern, danke Gott, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich weiß, was ich schuldig bin und ich weiß, was ich nicht schaffe. Aber ich halte es dir wieder hin. Ich will es dir immer wieder neu hinhalten. Das Abendmahl, wir erklären es nachher nochmal, ist genau diese Erinnerung. Gott, ich lege es dir hin. Du sollst an der ersten Stelle in meinem Leben stehen. Und jetzt diese zwei Fragen. Ich schließe mit einem Gebet. Geliebter Jesus Christus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Du hast dein Leben gegeben, weil du uns so sehr geliebt hast. Danke, Herr Jesus, für Menschen wie Barnabas, die mich begeistern und die mir, die so viel weiter sind schon als ich. Herr, hilf uns zu lernen und fülle du unser Herz aus. Mach es voll mit Liebe. Ich möchte dich für diese kommende Woche ganz konkret bitten, den Namen, den ich genannt habe im Gebet und den du genannt hast, Herr Jesus, gib uns Chancen, tatkräftig zu lieben. Lass uns wachsen in dieser Liebe. Lass uns werden wie ein Barnabas, wo alles andere auf die zweite Rolle kommt, wo du der Wichtigste bist, wo Besitz, Äcker, Schweine, Wohnzimmer zu was Zweitrangigem werden. Herr Jesus, lass uns wachsen in der Liebe zu dir. Wir können das nicht allein, wir brauchen dich dafür. Herr, wir wollen unser Herz nicht verschließen. Und wenn du in der kommenden Woche sprichst, hilf uns, unser Herz offen zu lassen und zu reagieren. Danke Gott, dass du treu bist.